Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir waren auch im Urlaub als Familie in Holland und wir waren die letzten Jahre immer so ein bisschen südlicher von den Alpen und es hat uns gut gefallen. Dieses Jahr haben wir mal probiert, auch in eine Art Herbsturlaub nach Holland zu fahren. Man weiß nie, wie viel es regnet, aber wir hatten Glück gehabt, wir hatten 40 Grad, sorry Stefan für euren Urlaub, aber wir hatten an der Nordsee eine richtig gute Zeit. Und ich weiß nicht, wo du im Sommer warst, ich weiß nur eins, dass viele Menschen im Sommer etwas suchen, und zwar Frieden. Sie suchen einen Ort des Friedens. Wir denken, der Urlaub ist der eigentliche Ort des Friedens. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Kindern in Urlaub gefahren bist. Dann muss man da das vielleicht manchmal ein bisschen korrigieren, weil unsere Kinder stehen jeden Morgen um 6 auf, egal ob in Holland oder in Bochum. Es ist völlig egal. Und deswegen, und ja, sonst sind sie auch nicht immer friedlich, ne? Und das heißt, der Urlaub ist nicht immer ein Ort des Friedens. Vielleicht suchst du deinen Frieden irgendwo anders in deinem Leben, ich weiß es nicht genau. Vielleicht suchst du deinen Frieden in deiner Partnerschaft, in deinem Job oder irgendwo sonst. Aber wir suchen Frieden. Wir suchen Frieden. Und ich frage mich, was der Friede für dich ist. Was bedeutet Frieden für dich? Wo ist ein Ort, wo du Frieden bekommst? Ich habe mal ein Bild von einem Sonnenuntergang mitgebracht. Vielleicht können wir das mal sehen. Für mich ist es, wenn ich abends, das habe ich aufgenommen, jetzt in Holland am Strand, bin abends alleine mal losgegangen und hatte so einen freien Abend für mich ganz allein, das brauche ich manchmal, bin einfach an den Strand gegangen und da erlebe ich Frieden. Das ist ein Ort für mich, wo wirklich, ich lasse mein Handy meistens zu Hause da in diesem Moment nicht, sonst hätte ich das Foto nicht machen können, aber sonst, und es ist ein Ort des Friedens. Wo bekommst du Frieden in deinem Leben? Ich habe mal ein anderes Bild mitgebracht, und zwar ein Bild von einem Wasserfall. Dieses Bild könnte vielleicht für dich auch ein Ort des Friedens sein, wenn du ein bisschen abenteuerlustig bist, aber eigentlich ist es kein Ort des Friedens. Dieses Bild ist sehr rough. Wir haben Blitz und Donner im Hintergrund, wir haben spitze Steine, sieht schon fast aus wie so ein vereister Wasserfall, ziemlich wild. Und es kann sein, dass du aus deinem Urlaub nach Hause gekommen bist und dein Zuhause war genau so. Oder hat sich so angefühlt. Oder dein Job. Oder deine Familie. Oder dein Bankkonto, weil du im Urlaub nicht drauf geachtet hast, was du alles ausgegeben hast. Aber wenn wir auf diesem Foto mal genau hinschauen und Ruben, vielleicht kannst du mal ranzoomen, dann sehen wir ein kleines Detail mitten in diesem Bild. Mitten in diesem Wasserfall, was man erst nicht gesehen hat, ist ein Vogel. Sorry für das verschwommene Foto, ich habe kein besseres gefunden. Aber wir haben einen kleinen Vogel. Inmitten dieses Wasserfalls ist dieser kleine Vogel und wir müssen mal überlegen, der Vogel flog dorthin, wahrscheinlich mit dem Wissen, mir wird dort nichts passieren, sonst wäre er nicht dorthin geflogen. Und wahrer Friede ist, wenn wir Gott erlauben, mit uns zusammen an den Ort zurückzugehen, wo es vielleicht wild ist, mit dem Wissen, dass uns dort nichts passieren wird, weil Gott mich dorthin gestellt hat, weil Gott mich dort platziert hat. Wahrer Friede ist, wenn nicht um mich herum alles in Ordnung ist, sondern wenn in mir drin etwas in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist der größte Irrtum für Frieden. Die meisten Menschen denken, Frieden wäre, wenn um mich herum nichts falsch läuft. Aber wahre Friede ist, egal ob um mich herum etwas falsch läuft, wenn wahrer Friede in mir drin ist. Wenn egal wie viel um mich herum tobt, egal was um mich herum passiert, egal wie groß der Wasserfall ist, egal wie groß die Blitze und Donner sind, wenn in mir drin ich weiß, ich darf hier sein und ich bin sicher, weil in mir drin Gott lebt, weil in mir drin ein Frieden da ist. Wisst ihr, Gott selber ist durch die ganze Bibel hindurch an Orte gegangen, die abgefragt sind. Gott ist ins Ruders gegangen und Gott ist nach Bochum gegangen und Gott ist zum BVB gegangen und Gott ist überall hingegangen, wo es abgefragt ist. Und Gott war sich nie zu schade, an Orte zu gehen, wo Menschen kaputt sind, wo es turbulent ist. Und ich glaube, dass Gott uns als Kirche dazu berufen hat und mich als Christen dazu berufen hat, an Orte zu gehen, die nicht nur sicher sind. Und vielleicht sogar auch an Orten zu leben, die nicht nur sicher sind. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Stefan zusammen am Rheinufer auf der Wiese saß. Irgendwann an einem Nachmittag, schönen sonnigen Nachmittag. Du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Das ist ein paar Jahre her. Und wir so genau wussten, dass wir von hier wegziehen sollen. Wir haben hier in der Nähe gewohnt und sollen ins Ruhrgebiet gehen. Und ich habe im Ruhrgebiet lange genug gelebt, dass ich weiß, dass das Ruhrgebiet so ist, wie es ist. Ich finde es wunderschön und das Ruhrgebiet ist der Hammer. Es ist der beste Ort. Man sagt, das ist New York von morgen. Und ihr mag darüber lachen, ich glaube es ganz sicher, weil so viel Pionierarbeit und künstlerische Kraft in dieser Region steckt, was gerade sich entwickelt. Das ist nämlich immer da, wo es am kaputtesten ist, kommt die meiste Kunst irgendwann. Und ich glaube, dass dort so viele Pioniere gerade aufstehen. Aber in dem Moment mit meiner kleinen Tochter fiel es mir extrem schwer umzuziehen. Und ich saß mit Stefan dort auf dem Boden und habe geheult und habe gesagt, Stefan, bete für mich, weil ich soll gerade an einen Ort gehen, wo ich gerade gar nicht hin will. Und es ist so, dass Gott, dass Stefan in dem Moment, Gott auch, und Stefan in diesem Moment mir ganz klar gesagt hat und gesagt hat, wenn Gott dorthin möchte, mit dir zusammen, dann wird dir dort nichts passieren. Und es wird alles gut sein und ich kann es heute so bezeugen. Ich muss dir auch leider sagen, weil wir immer außenrum nach Frieden suchen und wollen, dass um uns herum alles gut ist, dass es manchmal so ist, vielleicht kommst du heute nach dem Gottesdienst zu mir und sagst, lieber Pastor Renke, bete mal für meine Nachbarn. Meine Nachbarn sind vielleicht total anstrengend. Und dann bete ich für deine Nachbarn und du kommst nach Hause und die wohnen immer noch da. Krass. Ja, Gott kann Wunder tun, aber glaubst du denn, dass innerhalb dieser 1 Stunde, die du im Gottesdienst bist, deine Nachbarn auf einmal den Möbelwagen holen und wegziehen? Nein, Gott sagt vielleicht zu dir, ja, ich bete für die Nachbarn und ich segne die Nachbarn. Aber was ich in dir drin schaffen möchte, ist, dass du in dir drin einen Frieden und eine Gewissheit hast, dass egal, was um dich herum ist, du gewiss sein kannst, Gott ist mit dir. Samuel, 1. Samuel 17, Vers 32. Ich möchte euch gerne eine Story erzählen. Ich möchte euch gerne die Story erzählen von König David. König David war zu dieser Bibelstelle noch nicht König David, sondern einfach nur ein kleiner Hirte. Und wir haben eine Situation, dass alle seine Verwandten und sein Volk gegen die Philister kämpfen, wie so oft im Alten Testament. Und er ist eigentlich nur ein Hirte und bekommt den Auftrag, dorthin zu gehen, um was zu essen zu bringen, zu einem Schlachtfeld. Und bei diesem Schlachtfeld ist bekannt geworden, dass es einen Goliath gibt, der ein bisschen größer und stärker als alle anderen war. Und die Situation ist so, ich stelle mir das so vor, dass der kleine David, der eigentlich nur Hirte ist, kommt zu diesem Schlachtfeld. Dort stehen alle seine Kumpels, dort steht das ganze Volk, die Krieger, die alle ausgebildet sind, hunderte, tausende von Leuten. Und dort steht ein Goliath. Und er kommt dort so hingelaufen, völlig selbstbewusst mit seinen Broten und möchte denen was zu essen bringen und guckt die an und denkt, was ist denn mit denen los? Bei denen wackeln ja alle die Füße. Die zittern ja am ganzen Körper und guckt zur anderen Seite und sieht diesen aufgeplusterten Goliath und fragt in die Runde, was ist denn hier eigentlich euer Problem? Und er bekommt gesagt, dass das ganze Volk einen riesen Respekt vor dem hat, weil Goliath hat gesagt, er wird alle auffressen und wird alle vernichten und alle haben Angst und keiner will gegen ihn kämpfen. Und da lesen wir jetzt in 1. Samuel 17, ab Vers 32. Und David sprach zu Saul, zu seinem Chef, zu seinem König, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Also David kommt in dieses Schlachtfeld, guckt diesen Goliath und sagt, hey Leute, wegen dem muss hier keiner den Mut sinken lassen. Und alle denken, der hat überhaupt nichts verstanden. Der soll mal zurück zu seinen Schafen gehen und Wolle scheren. Der hat überhaupt keine Ahnung. Dein Knecht, geht's weiter, wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Das ist ziemlich lächerlich. Dein Knecht wird ins Ruhrgebiet gehen, wo alle Leute sagen, das ist ein Grab für Gemeindegründer und wird dort kämpfen. Wie viele Leute haben mich ausgelacht, dass wir das machen? Ich sehe mich nicht als Held, aber ich glaube, wir können extrem viel aus der Bibel lernen, weil wie oft würde ich das nicht machen, was David macht? Weil das, was David gemacht hat, hätte ich definitiv nicht gemacht. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen. Hat dir schon mal jemand gesagt, das kannst du nicht? Das geht nicht? Wie, den Traum hast du? Nee, das funktioniert nicht. Nee, in der Region nicht. Nee, guck mal deine Voraussetzungen an, was in deinem Leben passiert ist, was in deiner Ehe schon mal passiert ist und was in deiner Vergangenheit. Bei dir, wird nichts mehr passieren. Und Leute sagen über dein Leben, es wird nicht passieren. Das ist das, was Saul gerade hier versucht. Du kannst nicht gegen die kämpfen. Du kannst nicht dorthin gehen. Denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Das heißt, David sagt ganz klar, hey, hast du eigentlich Ahnung, was ich da mit meinen Schafen immer mache? die beschütze ich auch. Hast du eigentlich Ahnung, was ist, wenn Löwe und wenn Bär kommt? Und was ich so absolut genial finde, und das ist das, was ich als Christ und als Mensch lernen möchte. Ich habe vielleicht hier in meiner Vergangenheit etwas erlebt und habe gesehen, dass Gott mir geholfen hat. Ich habe vielleicht in meiner Vergangenheit mal die Hand Gottes gesehen, wie sie in meinem Leben gewirkt hat. Und dann gehe ich weiter und komme in eine neue Situation, die viel größer ist, wende aber das gleiche Prinzip an, was ich schon mal erlebt habe, in meiner neuen Situation, die viel größer erscheint, weil Gottes Prinzipien immer gleich sind. Er steht immer zu uns, er glaubt immer an uns, er liebt uns, egal welchen Schrott ich selber gemacht habe, egal wie tief ich selber gefallen bin, egal was passiert ist. Er sagt nicht, ich höre mit meinen Träumen für dein Leben auf, meine Träume für dein Leben gelten heute immer noch. Und dann geht's weiter. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Wer sich gegen Gott auflehnt und ihn lächerlich macht, warum sollte ich nicht gegen ihn kämpfen? Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, Saul stand da und hat sich den Jungen angeguckt und gedacht, die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, während er geredet hat. Hat sich das ganze Szenario angeguckt und hat gesagt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ganz ehrlich, ne? Wenn der hier so selbstbewusst und aufgeplustert ankommt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Dann geh doch. Da musst du halt deine Erlebnisse machen. Das ist so wie, wenn meine Töchter Fahrrad fahren, meine Kleine, die gerade noch 3 war, jetzt 4 ist und auf einem, aus meiner Sicht, viel zu großen Fahrrad fährt, ohne Stützräder und den Hang runterfährt bei uns vorm Haus und da ist eine Straße, wo schnell Autos langfahren. Die bettelt mich an und ich sage, nein, das geht nicht. Und du kannst es nur machen, wenn ich dabei, letztens habe ich gesagt, dann mach doch. Dann fall doch hin. Dann musst du halt erleben, wie es bedeutet, wenn ich mal hinfall. Und ich habe das Gefühl, manchmal müssen wir uns gegenseitig mehr zutrauen. Und David macht das hier, Saul macht das hier gegenüber David. Geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen Ehrenhelm auf, seinen Kopf und legte ihm einen Schutzpanzer um. Also er rüstet ihn auch noch auf. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht und es funktioniert nicht. Wir haben ja, und das finde ich so interessant, David ist es gewohnt zu kämpfen. David ist ein Hirte, er hat einen Stab, er hat eine Spatzenschleuder, nicht eine Spatzenschleuder, eine Steinschleuder. Er weiß, wie man gegen Löwen und Bären kämpft und er hat seine Prinzipien. Jetzt kommt er in eine neue Situation und bekommt etwas übergestülpt, was er gar nicht ist. Hast du schon mal etwas übergestülpt bekommen, was du gar nicht bist? Bist du schon mal in einer Arbeitssituation gewesen, in der du gar nicht reingepasst hast? Wo du gemerkt hast, das bin nicht ich, was hier gerade mit mir passiert. Und David war zum Glück so schlau und hat das gemerkt. Da sprach David zu Saul, ich kann da drin nicht gehen. Keine Chance, denn ich bin es nicht gewohnt. Ich bin gewohnt, wie Gott mit mir kämpft. Das bin ich nicht. Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin nicht gewohnt, dass mich jemand in so eine Position setzt, wo Gott mich gar nicht begabt hat. Wisst ihr was? Die meisten Menschen brennen aus, wenn sie in Situationen sind, wo sie gar nicht hingehören. Wo vielleicht gar nicht wo sie gar nicht begabt zu sind und sollen etwas tun, was sie gar nicht können. Und du brennst aus, weil du irgendwelchen Erwartungen gerecht werden musst. Und David legte es von sich ab. Er legte alles ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand. Und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudertasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philistern. Und meine Predigt heißt die 5 Steine. Die 5 Steine. David legt alles ab. Und ich kann mir das Szenario vorstellen, dass schon alle irgendwie denken, was macht er eigentlich da? Was will der? Der will alleine gegen Goliath kämpfen, wenn wir mit Hunderten, Tausenden gar nicht kämpfen können? Dann legt er noch die Rüstung ab. Dann legt er noch das ab, womit man heutzutage kämpft. Und was macht er denn jetzt? Jetzt geht er in diesen Bach da hinten. Hat er nicht gesehen, dass hier gerade alle stehen und über ihn lachen? Was will der im Bach? Will der einen Staudamm bauen und dass der absäuft oder was? Und er sucht ganz in Ruhe 5 glatte Steine. Wir haben Muster in der Bibel, dass Menschen, die anscheinend nicht geeignet sind, Gott als Helden benutzt. Wir haben Muster überall in der Bibel, dass Menschen, die nicht begabt sind, wenn ich überlege, dass ich mit meinem gerade Hauptschulabschluss irgendwann mal Theologie studiert habe und dass mein Deutschlehrer irgendwann mal geheult hat, als er gehört hat, vor Freude, dass ich studieren würde und gesagt hat, das geht gar nicht, kann ich mich dort einreihen. Aber ich glaube so tief daran, dass Gott so oft mehr in uns sieht, als wir denken. So oft in uns mehr sieht, als wir uns zutrauen und so viel mehr aus unserem Leben machen können. Und wenn wir in die Bibel schauen, das ist so interessant, ne? Wenn du denkst, zum Beispiel, wenn du denkst, du wärst nicht qualifiziert, wenn du vielleicht denkst, du wärst nicht qualifiziert, hier in dieser Kirche irgendwo mitzuarbeiten, dann möchte ich dir gerne irgendwas sagen aus der Bibel. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten über unperfekte Zeitgenossen, die Gott für seine Ziele gebraucht hat. Noah war betrunken. Abraham steinalt, Jakob war ein Betrüger, Mose war ein Mörder, Gideon ein Angsthase, Rahab eine Prostituierte, David hatte eine Affäre, Jona wollte vor Gott wegrennen und Saulus verfolgte die Christen und baute später die Kirche. Wenn du denkst, du wärst unqualifiziert, dann schau dir jede einzelne Person in der Bibel an, denn sie sind alle unqualifiziert und Gott glaubt an sie. Weißt du was? Jeder Mensch hat immer wieder eine neue Chance. Immer. Die Frage ist, ob du sie ergreifst. Aber wir könnten hier schnell ein Missverständnis haben. Manche beobachte ich, die in so einem Fall, die genau anders glauben und sagen, Gott, ich brauche gar nichts sein und es ist okay, wenn ich auch gar nichts bringe. Und das große Missverständnis ist, dass Menschen sagen, okay, Gott wird schon aus mir etwas machen und denken, umso weniger ich tue, umso mehr kann Gott ja auch daraus machen. Richtig ist, Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich schwach fühlst, ja, Gott möchte in dir stark sein. Falsch ist, wenn ich faul und mutlos bin, wird Gott mich gebrauchen. Das ist falsch. Weil Gott sagt, sei nicht faul und sei nicht mutlos. Das ist das, was du bringen musst, ist eventuell dein Fleiß und deine Gabe zu deinem Tempo, gerne in deinem Tempo. Ich möchte, dass du mutig bist und dass du nach vorne gehst. Jetzt mal eine herausfordernde Frage zu unserer Bibelstelle. Was hat Gott in dieser Bibelstelle gemacht? Ja, natürlich, der hat den Goliath umgebracht. Nein, nochmal eine Frage. Was hat Gott in dieser Bibelstelle gemacht? Nichts. Nichts. Gott hat gar nichts gemacht. Das hat alles David gemacht. Gott hat nicht die Spatzenschleuder genommen. Gott hat nicht die Steine gesucht. Das hat alles David gemacht. Ja gut, richtig ist, dass Gott ihm Mut gegeben hat. Durch seine Lebensgeschichte, durch seinen Zuspruch. Und ganz klar geht David dahin und sagt, wenn Gott unser Gott ist, der unser Schöpfer ist, der alles erschaffen hat, jede Galaxie, alles, was man so sieht, und es gut meint mit uns, warum sollte er es heute nicht bei der Herausforderung gut mit mir meinen? Das hat Gott gemacht. Er gibt uns Glauben und Mut für unseren Weg, aber er nimmt uns nicht unsere Aufgabe ab. Stefan Dahms hat sich nicht aufs Sofa gesetzt und gesagt, oh Gott, du willst eine Kirche in Düsseldorf gründen? Ja, da bin ich immer gespannt. Ja, schauen wir mal, was für Schritte du gehst. Dann laufe ich mal durch die Stadt und guck mal, wo ein Banner draußen steht, wo der Name dieser Kirche, Kirche für Düsseldorf draufsteht. Und dann gehe ich da rein und guck mal, was du getan hast. Nö. Gott hat gesagt, Stefan, ich gebe dir Mut und Glauben. Der Rest ist leider dein Job. Gott glaubt an uns. Aber Gott sagt, kämpfe mit den Mitteln und Prinzipien, die ich dir gegeben habe. David sagt nicht, ja, jetzt habe ich da so 5 Steine in den Bach gesammelt, jetzt gehe ich in Gottesdienst und lege das alles auf den Altar und gehe mal ganz schnell weg und sag, mal gucken, was Gott so macht. Ne? Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Steine da gegen den Goliath fliegen. Das wird jetzt gleich ein Riesen. Ich gehe auch mal ein bisschen in Deckung, weil wer weiß, vielleicht fliegt ja auch ein Stein in die falsche Richtung. Man weiß ja nicht, wenn Gott so richtig mal in die Kacke haut und mal so richtig ein Wunder macht. Es gibt so verschiedene Einstellungen. Und ich glaube, wir müssen das manchmal korrigieren. Ich sehe so 3 verschiedene Einstellungen. Die erste ist, dass Menschen gar nichts machen und denken, Gott macht alles. Ja, Gott kann alles machen. Der hat auch ohne uns die Welt erschaffen. Das ist kein Problem. Aber Gott liebt es, mit uns zusammen zu kooperieren. Ich liebe das, mit meinen Töchtern zusammen Dinge zu entwickeln. Das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich es alles für sie mache. Die zweite Einstellung, die ich manchmal sehe, ist, dass wir das nehmen, was Gott uns gegeben hat, und auf so einen Altar legen und beobachten und denken, Gott wird mit unseren Gaben etwas machen. Die dritte Einstellung könnte sein, und das ist die David-Einstellung, und von der möchte ich lernen, und ich liebe diese Einstellung. Wir nehmen, was Gott uns gegeben hat, und geben alles, damit es erfüllt wird, was Gott versprochen hat. Ich gebe alles, ich mache meine Hände dreckig. Das Schöne ist dabei, bei dieser Einstellung, wenn ich am Ende meiner Kräfte und meiner Fähigkeiten bin, wird Gott eh immer den Rest tun. Er wird eh immer den Rest tun, er wird eh immer das Wunder tun. Und ein Satz, den ich absolut geil finde. Ich bete, als wenn alles von Gott abhängt, aber ich arbeite, als wenn alles von mir abhängt. Ich bete, als wenn alles von Gott abhängt, aber ich arbeite und diene, als wenn alles von mir abhängt. Diese beiden Einstellungen, ey, das ist, da passiert der Urknall. Da passiert mal richtig was. Und das Schöne ist, Gott macht es nie ohne uns. Als ich aus Holland wiedergekommen bin, ihr müsst euch vorstellen, wir wohnen, unser Haus ist genau zwischen der A40 und der A43. Ich habe mal am Bodensee gewohnt, so wie der Stefan, und habe auf den See geguckt von meinem Wohnzimmer, wohne jetzt aber im Ruhrgebiet. Und ich kam aus Holland wieder von einem tollen Urlaub und habe gesagt, ganz ehrlich, Gott, nee, was ist das denn jetzt? Irgendwie, im Urlaub war es irgendwie cooler. Meine Tochter saß irgendwann am Strand und sagte, Papa, können wir nach Holland ziehen? Hier ist der Strand, ist viel schöner hier. Ich gebe dir recht, meine Tochter, Holland ist schöner am Strand, als irgendwo an der Autobahn zu leben. Aber weißt du was? Gott hat eine DNA in uns hineingelegt und die können wir nicht leugnen. Es ist eine DNA, dass wir einen Kampf brauchen. Jetzt sagst du vielleicht, nee, den Kampf, den ich gerade habe, den brauche ich nun wirklich nicht. Ich glaube dir. Aber ich glaube, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, für etwas Gutes zu kämpfen. Und wenn wir das ignorieren, unzufrieden in unserem Leben werden. Das ist so witzig. In Holland am Strand bin ich ganz oft spazieren gegangen. Und in Holland am Strand ist es zum Glück so, dass bei Ebbe das Wasser immer noch zu sehen ist. Nicht so wie in Ostfriesland, wo dann nur ein riesen Schlammhaufen ist und man kein Wasser mehr sieht, sondern man kann immer noch schwimmen gehen. Und ich bin da so lang gelaufen und habe so beobachtet, ganz viele Väter, die Flut kam so ganz langsam. Und wie Väter völlig ausrasten, die Schaufel nehmen und buddeln wie die Bekloppten, ihre Kinder anmotzen. Ey, das muss viel höher, jetzt komm hierher, du sollst kein Keks essen und hier musst du noch tiefer graben und da. Und dann habe ich beobachtet, wie all die Väter versuchen, die Flut aufzuhalten und Riesenburgen und Gräben bauen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich eines Tages etwas gebuddelt habe und das Gleiche gemacht habe und meine Töchter waren gar nicht da, wirklich. Ich hatte gedacht, ich buddel mit ihnen zusammen, bis ich merkte, dass sie wo ganz anders waren. Die waren auf Toilette irgendwo und ich war selber am Buddeln und dachte, was mache ich denn da? Ich buddel gerade alleine mit einer Kinderschaufel hier ein Loch und ich habe festgestellt, selbst im Urlaub liebe ich es, ein Projekt zu haben. Ich liebe es zu kämpfen und ich dachte wirklich, ich halte die Flut auf. Das ist natürlich keine Chance. David kämpft gegen Goliath. Die Frage ist, mit was besiegte er Goliath? Die erste Antwort, die uns dann immer so kommt, ist, ja, mit einer Schleuder. Nee, besiegte nicht mit einer Schleuder, sondern mit 5 Steinen. Die 5 Steine. Er sammelte 5 flache Steine. Warum flache Steine? Flache Steine fliegen besser, falls du es nicht wusstest. Die flitschen besser. Warum 5 Steine? Das weiß kein Theologe. Man weiß nur, Goliath hatte 4 Brüder. Das stimmt. Und vielleicht dachte David, naja, ist ja so, wenn du den einen Bruder provozierst und ich hole meinen Bruder, dann kommen die anderen noch an und bin ich mal lieber gewappnet. Und er hatte 5 Steine gesammelt. Und ich habe gemerkt, ich möchte lernen von diesen 5 Steinen und davon, was David in aller Ruhe sich vorbereitet hat auf diesen Kampf. In Vers 43 in dieser Bibelstelle lesen wir, und der Philister sprach zu David, also der Goliath sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Wisst ihr was? Goliath stand dort, hat gar nicht gesehen, dass der kleine Pimpf im Bach war und 5 Steine gesammelt hat. Das Einzige, was er gesehen hat, ist, dass er einen Stab in der Hand hat. Er hat gar nicht die 5 Steine, die ihn später umgebracht haben, in seiner Hirtentasche gesehen, sondern er hat gesagt, bin ich ein Hund, dass du mit dem Stock jetzt hier, hey, ich werfe mal einen Stock und lauf danach, so nach dem Motto. Goliath sah nur den Stab, aber er sah nicht das, was im Unsichtbaren war. Und was sammelst du in deinem Leben an, was andere nicht unbedingt sehen, was aber in deiner Vergangenheit du aufgehoben und erwählt hast, was geschliffen wurde durch den Heiligen Geist. Die flachen Steine wurden über Jahre vielleicht in den Bach geschliffen. Was sammelst du im Unsichtbaren, was der Heilige Geist irgendwann benutzt in deiner Zukunft, in Situationen, wo du es brauchst und wo du vorbereitet sein sollst? In meinem Studium habe ich, ich habe studiert, aber ich habe auch gelebt während des Studiums. Und ich habe mein ganzes Geld immer für Urlaube ausgegeben. Und ich hatte einen Kumpel, der hat ziemlich viel Geld immer von seinen Eltern bekommen und er hat das ganze Geld immer für Bücher ausgegeben. Ich habe mir immer die Bücher geliehen und vor allem die Zusammenfassung von den Büchern, das war viel praktischer. Da muss ich die nicht lesen, weil ich lese nicht so gerne so Sachbücher. Und habe für mich so Theologie studiert. Das ist halt meine Art zu kämpfen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mein Geld falsch investiert. Du hast die ganzen Bücherregale voll und das ganze Wissen. Ich habe irgendwie nur diese Urlaube gemacht. Ich war überall. Ich war im Jemen, ich war in Amerika, ich war in Russland, ich war in Australien. Überall war ich. Und dann guckt er mich an und sagt, ich beneide dich. Ich sag, wie, du beneidest mich? Er sagt, ich beneide dich. Die Bücher stehen hier im Regal und die kannst du in deinem ganzen Leben noch kaufen. Aber die Erlebnisse, die du in deiner Vergangenheit in deinen Urlauben gemacht hast, die kann ich nie wieder mit Geld kaufen. Und da ist was dran, dass wir, kauf Bücher und lies sie, das ist intelligent und das ist gut, aber es ist wahr, dass das, was in unserer Vergangenheit passiert, uns in der Zukunft mehr prägt, als wir denken. Das, was in der Vergangenheit geschliffen wurde, gut oder schlecht, uns in der Zukunft mehr beschäftigt, als wir denken. Hier gibt es 5 Steine, die über Jahrzehnte geschliffen wurden, die über Jahrzehnte vorbereitet wurden. Und in dem Moment, wo David sie brauchte und in seine Hirtentasche legte, ein ganzes Volk befreit haben. Und andere hätten vielleicht da drauf getrampelt und die noch nicht mal gesehen. Wer weiß, was in deiner Vergangenheit ungesehen war, geschliffen wurde, was in der Zukunft zum Vorschein kommt und du brauchen wirst. Und ich habe für mich die 5 Steine einfach mal übersetzt. Steht nirgendwo in der Bibel, aber wir sind ja Theologen und dürfen die Bibel auslegen und für unser Leben heute übersetzen. Die 5 Steine. Der erste Stein könnte deine Vergangenheit sein. Deine Lebenserfahrung. Erlebnisse, in denen du heute anderen im Sturm vielleicht hilfst. Vielleicht hast du was Negatives erlebt, aber hast auch auf dem Weg von der Vergangenheit in die Zukunft diese negativen Lebenserfahrungen bearbeitet mit Gott und hast deinen Frieden gefunden. Ich glaube, wenn wir keinen Frieden über unsere Vergangenheit bekommen, kann in der Zukunft unsere Vergangenheit nicht zu einem flachen Stein werden, sondern zu einem Stolperstein. Wir merken, es ist immer wie so ein Gummiband, was uns zurückschnellen lässt. Und ich glaube, ganz oft, das ist ja so oft, dass Menschen, da ist eine Ehe irgendwo gescheitert und sie wurde nicht wieder repariert und es ging einfach auch nicht. Und Menschen sind aber heil geworden da drin und konnten später Menschen, anderen Menschen helfen, die es gleich erleben. Wie oft kann meine Vergangenheit zum Segen für jemand anders werden, wenn ich Gott daran lasse und Gott daran arbeiten lasse? Der zweite Stein, der wie so ein geschliffener Stein in meiner Hirtentasche ist, unsichtbar, sind bisherige Glaubensschritte. Ich glaube, wir dürfen nicht entscheiden, was Glaubensschritte in unserem Leben bedeuten. Wir durften jetzt in Holland, genau wie ihr auch bei unserem Camp, ganz viele Menschen taufen. Ich durfte einen guten Freund taufen, den ich seit ein paar Jahren kenne, der vor ein paar Jahren Jesus noch nicht kannte. Und wir einfach, der wollte sich gar nicht taufen lassen, wenn alle sich taufen lassen. Wir sind einfach nachts nochmal zusammen beim Sonnenuntergang ans Meer gegangen und haben ihn getauft. Und ich merke, da wo in meinem Leben und andere Menschen Glaubensschritte gehen, das heißt, sie gehen einen Schritt und sagen irgendwann, Jesus, ich möchte mit dir leben. Jesus, ich möchte es vor allen bekennen und möchte mich taufen lassen. Jesus, ich möchte anfangen, Dinge zu tun in meinem Leben, die du vielleicht von mir wünschst und ich denke, das ist aber mutig und ich brauche Vertrauen, aber du gehst diese Schritte. Und all diese Schritte, die du gehst, sind immer Punkte, von denen du nie wieder zurückgehen kannst. Doch du kannst von diesen wieder zurückgehen, aber es sind immer Orte, von denen aus du weitergehen kannst. Wir ticken ja heute so, wir sind ja die Generation mit dem Daumen. Wenn uns was nicht gefällt, dann weg damit auf dem iPhone. Ich glaube, dass wir ganz oft in unsere Zukunft springen wollen und wollen sofort Glaubenshelden sein, aber vergessen den Prozess. Wir brauchen den Prozess. Wir müssen die Vision sehen, aber wir brauchen den Prozess. Und dazu gehören Glaubensschritte. Und vielleicht ist für dich heute ein Glaubensschritt, dass du zu einem Expeditionskurs hier in dieser Kirche gehst und mal fragst, wer seid ihr eigentlich als Kirche und was möchte Gott von mir? Dass du vielleicht dich darauf einlässt, deinen nächsten Glaubensschritt zu gehen und du weißt es viel besser, was dein nächster Glaubensschritt ist. Der dritte Stein ist dein Charakter, der vom Heiligen Geist geschliffen wird. Einer meiner Lieblingsthemen. Warum gibt es Kirche? Warum gibt es Kirche? Ich glaube, Kirche gibt es nicht, damit wir am Sonntagmorgen uns nur versammeln. Ich glaube, dass wir Kirche brauchen, weil in Gemeinschaft es viel besser ist, Gutes in dieser Welt zu tun. Übrigens, Stefan, das wollte ich kurz weitergeben. Ich hatte vorhin während des Lobpreises ein Bild, dass in einem Jahr dieser Raum so voll ist, dass Menschen draußen Schlange stehen, weil sie hier Licht sehen und Jesus brauchen. Und wir können gemeinschaftlich so viel bewirken. Liebe Freunde, es geht nicht um uns. Es geht um viel mehr. Das Zweite, warum es Kirche gibt, ist dann doch sehr egoistisch, weil in Kirche mein Charakter geschliffen wird. Weißt du was? Wenn du allein am Strand spazieren gehst, wird dein Charakter nicht geschliffen. Da, wo du aber in Gemeinschaft zusammen irgendwo unterwegs bist, wird dein Charakter geschliffen. Fahr mal mit jemandem in Urlaub. Dann wirst du sofort merken, entweder er oder ich haben irgendwie einen Schaden. Irgendjemand hat immer einen Schaden. Und weißt du was? Eine Kirche, wo wir Jesus mittendrin haben, ist der beste Ort, wo wir unseren Charakter schleifen und weiterkommen. Ja, ist Kirche manchmal anstrengend. Da sind Menschen. Herzlich willkommen. Seitdem ich heute Morgen hier reingekommen bin und Stefan erst recht, weil er Dortmund-Fan ist, war dieser Raum nicht mehr perfekt. Wir haben alle einen Schaden. Sorry. Wir haben doch alle irgendwo nicht ganz den Kronleuchter richtig hängen. Aber wisst ihr was, wenn wir darüber lachen und uns entspannt sehen und miteinander den Weg gehen, oh ja, das ist anstrengend. Oh ja, es ist viel einfacher, zu Hause zu sitzen und weltweit den besten Podcast anzuklicken von einer Predigt, die ich nur hören kann. Danach suche ich bei YouTube den besten Worship-Kanal und danach fühle ich mich viel besser. Aber weißt du was, du wirst kein Stück wachsen. Null. Du wirst deinen Kopf ein bisschen mehr aufblähen, aber du wirst nicht wachsen. Du wächst am besten in Gemeinschaft. Und deswegen brauchen wir Kirche. Deswegen brauchen wir Kirche. Und ich bin in Kirche schon so geschliffen worden, dass ich heute ein anderer bin und ich will nie wieder der Alte sein, weil es mir heute tausendmal besser geht. Es ist manchmal ungemütlich, aber es ist absolut genial. Der vierte Stein, dein Bibelwissen. Vielleicht ist etwas in deiner Tasche, was du in deine Hirtentasche, in deiner Vergangenheit reingelegt hast, sowas wie dein Bibelwissen. Und es gibt Situationen in meinem Leben, wo auf einmal, Situationen kommen ja manchmal in meinem Leben, mit denen rechne ich nicht. Aber was habe ich in mir drin gesammelt, was in dem Moment absolut richtig ist? Und ich glaube, wir unterschätzen. Ich bin keiner, der sagt, ihr müsst alle Bibelstellen auswendig lernen. Nein, das können wir auch gar nicht. Aber ich glaube, wir sollten in der Bibel uns auskennen. Ich muss zum richtigen Zeitpunkt wissen, dass Psalm 23 drin steht, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und vielleicht stehe ich in einer Situation, wo ich auf einmal merke, jetzt genau brauchte ich es. Oder ich lese auf einmal Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, dass weder Engel noch Mächte, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, dass noch fremde Mächte oder dass weder oben und unten noch die Höhen und die Tiefen oder irgendwas anderes in der ganzen Schöpfung mich von der Liebe Gottes trennen kann, die er in Jesus Christus mir geschenkt hat. Wenn dieser Vers in Momenten in meinem Leben aufkommt, wo ich es brauche, dann ist eine Kraft in mir, denn das Wort Gottes ist eine Kraft und Schöpfungskraft in mir drin, die mir helfen wird, weil Jesus Christus in mir lebt mit seinem Wort. Mein Bibelwissen. Und der fünfte Stein. Die Band kann schon nach vorne kommen. Der fünfte Stein ist dein Gebetsleben. Der fünfte Stein ist dein Gebetsleben. Es ist mit unserem Gebetsleben so. Ja, du kannst 5 Jahre lang nicht beten und sagst einmal, Herr, hilf, und der Herr hilft und ist sofort da, weil unser Gott ein guter Gott ist. Wir verwechseln nur an der Stelle, dass Gebetsleben mehr ist, als den Telefonhörer abzuheben und reden zu können. Das ist so, als wenn du sagen würdest, ja, reden verlerne ich doch nie. Das ist wie Fahrradfahren. Fahrradfahren verlernt man nie. Aber weißt du, was wir verlernen? Ist Intimität. Intimität und Vertrauen geht verloren. Und in Momenten, wo es herausfordernd in unserem Leben wird, können wir natürlich sagen, oh, Jesus, hilf mir. Aber wenn wir unser Gebetsleben in unsere Hirtentasche packen und pflegen. Und da geht es nicht darum, dass wir pflegen, dass wir jeden Tag immer nur das Richtige sagen, sondern Gebetsleben ist, dass wir jeden Tag eine intime Zeit mit unserem Vater haben, den wir einbeziehen in unser Leben, mit dem wir ein Gespräch haben, der mein Inneres kennt und ich kenne sein Inneres, wir uns gegenseitig vertrauen, dann kann eine Lebenssituation kommen, wo ich nicht in der Tasche suchen muss und irgendwelche Worte suchen muss, sondern wo die Nähe Gottes so stark in mir drin ist, durch meine Intimität, dass ich mich fühle wie ein Vogel in diesem Wasserfall. Um mich herum kann es stürmen, aber in mir drin ist Frieden. Ich lade euch ein, aufzustehen. Mit dieser Predigt möchte ich euch gerne einladen. Euch einladen, euch Mut zu machen, euer Leben nicht einfach auf euch zukommen zu lassen, um mal zu schauen, was Gott draus macht. Ich möchte euch mit dieser Predigt ermutigen, in einen Bach zu gehen, in deine Vergangenheit zu gehen, in deinen Charakter zu gehen, in dein Bibellesen zu gehen, in dein Gebetsleben zu gehen und deine Steine gut vorzubereiten und in deine Tasche zu legen, mich vorzubereiten für den Weg. Und vielleicht gibt es eine dieser Steine, ich möchte sie nochmal wiederholen, einen hatte ich gerade vergessen, ich möchte sie gerne nochmal wiederholen. Es ist, wie gesagt, einmal deine Vergangenheit, genau, deine bisherigen Glaubensschritte, dein Charakter, dein Bibelwissen, dein Gebetsleben. Vielleicht eine dieser Steine hast du heute gemerkt, genau dieser Stein fällt mir gerade schwer. Es fällt mir gerade schwer, meine Vergangenheit vor Gott zu bringen, weil sie so weh tut. Es fällt mir schwer, Bibel zu lesen. Es fällt mir schwer, zu beten. Es fällt mir schwer, in Gemeinschaft an meinem Charakter schleifen zu lassen. Es fällt mir schwer, einen Glaubensschritt zu gehen. Vielleicht ist einer dieser Steine eine Herausforderung und du merkst, heute möchte ich mit der Kraft Gottes diesen Stein neu in meine Tasche legen, in meine Hirtentasche legen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Und wenn wir Augen schließen, haben wir mehr, achten wir nicht so auf, dass es vorne und hinten ist und wissen auch, kein anderer achtet auf mich. Ich bin einfach für mich und vor Gott. Und ich möchte dich fragen, ob einer dieser fünf Steine dich angesprochen hat und du mit Gottes Hilfe an diesen Stein rangehen möchtest, vielleicht dich schleifen lassen willst, vielleicht dich heilen lassen willst, dich neu motivieren lassen willst, dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben. Ich möchte dich einfach von hier vorne gerne segnen. Keine Angst, du kannst dort stehen bleiben, musst nichts sagen, du kannst einfach dort sein, deinen Arm heben. Ich möchte einfach nur einen Segen sprechen. Wenn du sagst, ich möchte weitere Schritte gehen, ich möchte mich auf meinen Weg vorbereiten, ich will Steine sammeln, heb kurz deinen Arm. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns siehst, wie du David gesehen hast. Dass du unser Herz kennst, dass du uns liebst, egal was in unserer Vergangenheit passiert ist. Und ich möchte dich bitten, jetzt für jeden, der sich meldet, egal welcher Stein das symbolisiert, dass du uns hilfst, diese Steine zu nehmen und neu aufzunehmen, neu geheilt zu werden, neu geschliffen zu werden, neu uns vorzubereiten auf das, was in der Zukunft kommt. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und uns Kraft gibst, da wo wir keine Kraft haben, und dass du uns schleifst, wo wir geschliffen werden sollen. Zeig uns die Steine, die wir für unseren Weg brauchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euren Arm gerne wieder runternehmen. Ich möchte gerne eine zweite Frage stellen. Die zweite Frage bezieht sich darauf, dass du vielleicht sagst, ja, ich finde es cool bei David, aber Gott kenne ich gar nicht. Wisst ihr, wir lesen in der Bibel, dass Gott seinen Sohn geschickt hat aus einem ganz großen Liebesbeweis, der für uns stirbt, weil wir nicht für uns selber sterben können. Der für uns bezahlt hat, was wir selber nicht für unser Leben bezahlen können. Und der sagt, ich möchte eine ganz intime Beziehung zu dir haben. Keine Angst, dir wird dort nichts passieren. Keine Angst, ich will einfach nur Gutes für dich. Ich möchte in deinem Leben dich prägen und dir helfen in deinem Leben bis in alle Ewigkeit. Er ist am Kreuz gestorben, aber wieder auferstanden, weil er den Tod einen auf die Nase gehauen hat und hat ihn besiegt. Und an den Jesus Christus dürfen wir glauben, an Jesus Christus, der Sohn ist, des Schöpfers des ganzen Universums. Und dieser Jesus steht heute Morgen hier und sagt, ich warte auf Menschen, die das annehmen, was ich für sie getan habe. Die sagen, ich möchte an dich glauben. Und der vielleicht fragt, möchtest du dein Leben mir, Jesus Christus, geben? Und wir dürfen das in voller Freiheit machen. Wir dürfen das von ganzem Herzen machen. Ohne Kleingedrucktes. Wir dürfen Frieden schaffen mit Gott. Denn Jesus Christus hat Frieden geschaffen am Kreuz für uns. Und ich lade euch nochmal ein, die Augen zu schließen, dass wir alle zusammen die Augen geschlossen haben. Und wenn du sagst heute Morgen, ich möchte mein Leben Jesus Christus erneut geben, du hast es vor Jahren vielleicht schon mal gemacht und es ist verschütt gegangen, oder das erste Mal in meinem ganzen Leben, dann lade ich dich ein kurzes Gebet zu sprechen. Das heißt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das kannst du ganz im Stillen tun, für dich. Und ich gebe dir ganz kurz den Moment, wo du das sprechen kannst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und falls du dieses Gebet gerade für dich gesprochen haben solltest, dann streck dich kurz aus. Ich möchte gerne dich segnen. Ich möchte gerne für dich beten. Zeig dich einfach und sag, ich habe dieses Gebet heute Morgen gesprochen. Ich habe heute Morgen erneut Frieden mit Gott geschaffen. Und ich möchte dich gerne segnen. Jesus, ich danke dir für Menschen, die heute Morgen so eine Entscheidung fällen. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass du für ihren neuen Glauben oder erstmaligen Glauben in Schritte auf dich zu, du sie segnest und dass sie dich immer mehr erkennen und dass du dich ihnen offenbarst. Und dass sie ihre Beziehung zu dir leben können und dass sie eine Gemeinschaft finden, wo sie wachsen können. Und danke, dass du heute Morgen das tust und der ganze Himmel gerade feiert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft einen Applaus geben für Menschen, die so eine gute Entscheidung getroffen haben.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!